Sehr schön. Wenn wir heute schon einmal gelacht haben, dann ist schon mal einiges geschafft. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Richterbuch so bierernst ist, dass es da gar nichts zum Lachen gibt. Oder ob uns da nicht vielleicht doch ein paar Punkte auffallen, wo wir vielleicht manchmal schmunzeln oder wo es auch so, es gibt ja dieses Lachen, wo man nur noch so ha, 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 so lachen kann, weil es eigentlich fast schon peinlich ist, darüber zu lachen. Weil es so abgefahren ist, weil es so weit weg ist, weil wir es gar nicht einordnen können. Und ich vermute spätestens, wenn es um die Frage geht, wie fange ich 400 Füchse ein gleichzeitig und jage sie dann mit Fackeln in ein Feld, dann fangen wir an zu lachen, wenn wir uns überlegen, wie kriegt man das eigentlich logistisch hin. Da ringe ich bis heute noch drüber an der Frage. Vielleicht finden wir ja demnächst mal eine Antwort dazu. Ja, also wir starten gemeinsam in diese Predigtreihe Zweifelhafte Helden. Das Richterbuch und unsere inneren Kämpfe haben schon einige Sachen dazu gehört. Ich habe ja die letzten Wochen auch schon Hinweise dazu gegeben. Wir wollen uns miteinander damit beschäftigen, nicht nur einer alleine, sondern ihr seid alle eingeladen, da gerne mitzumachen und euch auch in der persönlichen Zeit, im persönlichen Bibellesen, in unterschiedlichen Konstellationen mit diesem Buch zu beschäftigen. Und damit wir jetzt mal voneinander auch so ein bisschen wissen, wo stehen wir eigentlich in Bezug auf das Richterbuch, würde ich das gerne mal so ein bisschen dynamisch starten. Wir sind jetzt heute schon ein paar Mal aufgestanden und haben uns gesetzt, von daher machen wir das mal nur mit Hände hoch. Ich bitte euch alle mal, einen eurer Arme zu heben, so wie in der Schule zu melden. Ich sehe noch ein paar wenige Arme. Sehr gut, wunderbar. Und dann würde ich jetzt mal bitten, wer hat noch nie eine Predigt zum... Die Arme bitte oben bleiben. Nee. Die Arme werden jetzt runtergenommen. Wer noch nie eine Predigt über das Richterbuch gehört hat, der darf seinen Arm runternehmen. Noch nie eine Predigt zum Richterbuch gehört? Okay, die nächste Frage ist, wenn ihr eine Predigt über Richter gehört habt... Und diese Predigt war über Gideon oder Simson. Dann dürft ihr jetzt den Arm runternehmen. Okay, wer hat schon mal eine Predigtreihe über das Richterbuch gehört? Ich sehe nur noch einen Arm, das kann ich begründen, warum. Ihr merkt, das Richterbuch ist nicht so das typische Predigtreihenbuch. Da hört man relativ wenig drüber. Es ist auch nicht so das Lieblingsbuch. Das ist auch in der Regel nicht das Buch, was man jemand, der neu anfängt, Bibel zu lesen, sagt, hier, lest doch mal Richter. Das ist so erbaulich. Da wird dir es warm ums Herz. Es wundert mich tatsächlich, dass Hollywood noch nicht so richtig auf den Trichter gekommen ist. Wenn irgendein Buch in der Bibel für epische Schlachten und Riesen so gladiatormäßig passend zu dem Bild geeignet wäre, dann wäre es doch Richter. Da könnte man so viele Blockbuster draus machen. Also da wäre noch was möglich. Aber in der Gemeinde, wir drücken uns dann eher darum, weil alles in diesem Buch ist uns fremd. Und ganz ehrlich, auch Simson und Gideon, sie sind uns eigentlich vollkommen fremd. Mit denen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Und weil uns alles in diesem Buch so fremd ist, weil es aus einer ganz anderen Kultur stammt, ist es umso wichtiger, dass wir uns mal ein bisschen mit dem Hintergrund von dem Buch beschäftigen, dass wir uns mit Regeln zum Umgang mit diesem Buch auseinandersetzen. Als Mann, ich gebe es ehrlich zu, ist dieses Thema Bedienungsanleitung ja nicht so die Stärke. Und vielleicht geht es anderen Männern auch noch so und die Frauen sagen jetzt, ja, ich kenne das von meinen Männern, wir brauchen ja keine Bedienungsanleitung, wir können das ja. Wir wissen ja, wie das geht. Und wenn hinterher dann wir am nächsten Tag mit so einem Daumen in so einem schönen Mützchen da sitzen oder keine Ahnung, vielleicht gleich den Arm in der Schlinge haben oder sonst irgendwelche Verletzungen, dann haben wir schmerzhaft festgestellt, es wäre vielleicht doch sinnvoll gewesen, mal in die Bedienungsanleitung zu schauen und wenigstens zu wissen, wofür diese Teile da sind oder je nachdem, woher das Gerät oder was auch immer es war, was wir aufgebaut haben, um dann festzustellen, es hat mal wieder irgendwo ein Teil gefehlt. Oder, keine Ahnung, am Ende sind ganz viele Teile übrig, auch das ist ja möglich. Aber Bedienungsanleitung lesen lohnt sich also auf jeden Fall. Damit die Beschäftigung also nicht so schmerzhaft wird, heute eine Predigt zur Einleitung und dazu noch weitere Hinweise. Es wird in den kommenden Wochen ja Vertiefungsmaterial geben, das habe ich schon angekündigt. Das liegt für diese Predigt auch draußen ausgedruckt und in der Gemeinde-App ist ja so eine Kachel so einfällt zu der Predigtreihe. Da habt ihr vielleicht schon gesehen, dass da das Begleitheft online auch da ist, dass da jetzt auch in der Woche noch Hintergrundinfos schon hochgeladen worden sind und eine Terminübersicht. Und da werden jetzt auch die Vertiefungsmaterialien zu den Predigten digital hochgeladen. Das heißt, die Leute, die digital unterwegs sind, können dann schon mal vorher da einen Blick drauf werfen, sich damit auseinandersetzen. Aber für die, die gerne was Gedrucktes haben, das wird auch immer gedruckt hier auslegen. Und ihr könnt diese Vertiefungsmaterialien natürlich gerne in den Hauskreisen nutzen. Ich habe schon gehört, die Hauskreise handhaben das auch unterschiedlich. Manche treffen sich wöchentlich, andere nur zweiwöchentlich. Auch das ist in Ordnung. Hier im Gemeindehaus werden wir uns dienstags immer um 19.30 Uhr treffen, also so wie normal zum Glaubensforum, aber halt auch wöchentlich. Das heißt, wenn ihr keinen Hauskreis habt oder als Hauskreis mal in einer Woche sagt, wir wollen aussetzen, seid ihr gerne eingeladen, hier dazuzukommen. Und für die, die sagen, ich bin bisher noch in keinem Hauskreis, auch ihr seid eingeladen. Wir vertiefen das hier oben miteinander. Ihr könnt aber auch sagen, ich mache eine ganz eigene Gruppe auf, völlig anders, ohne Hauskreis. Irgendeine Person, mit der ich schon immer mal zusammen Bibel lesen wollte, es ist völlig offen, sucht euch Leute, mit denen ihr das zusammen durcharbeiten könnt. Außerdem steht draußen diese klassische Fragekiste, da könnt ihr also Fragen einwerfen, wenn ihr sagt, ich schreibe die auf, dann kann ich versuchen, die in der nächsten Predigt oder sonst irgendwie zu bearbeiten oder ihr schickt sie mir per Mail oder per App, dann gibt es vielleicht auch eine Antwort, aber ich kann nicht auf jede Frage eine Antwort geben, aber ich werde es zumindest versuchen und nehme mir da gerne Zeit, wenn ihr euch unsicher seid an Punkten, da weiterzukommen. Wir steigen jetzt ein mit der Bedienungsanleitung für das Richterbuch. Das ist heute eine etwas andere Predigt als sonst, weil es sehr viel Informationen gibt, aber ich glaube, das ist notwendig, um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Denn ganz egal, wie viel du vom Richterbuch schon gehört hast, du kannst damit einsteigen. Du musst nicht das Buch schon kennen, du musst noch nicht mal Simson oder Gideon kennen, um damit hineinzukommen, sondern du kannst es dir ja Stück für Stück erarbeiten, aber es hilft eben noch so ein paar Hintergrundinfos zu bekommen. Und auch wenn du jetzt in der Woche anfängst mitzulesen, dann lass dich nicht davon abhalten, wenn du an Punkte kommst, die dir vollkommen fremd vorkommen oder wo du sagst, wie kann denn sowas in der Bibel stehen? Lies einfach weiter und lass dich darauf ein, dass dir Gott vielleicht etwas sagen kann und dass du vielleicht auch durch das, was du hier siehst, noch ein etwas anderes oder größeres Bild von Gott bekommst, was wichtig ist, dass wir ein umfassendes Gottesbild bekommen. Nicht umsonst ist dieses Buch in der Bibel mit enthalten. Ein paar Hinweise zur Einordnung des Buches. Wie gesagt, hinten liegen auch Infozettel noch zum Hintergrund. Da ist manches auch nochmal dargestellt. Das ist jetzt eine sehr grobe Zeitleiste, ich gebe es zu. Aber ihr könnt das grob mitlesen. Also der Pfeil gibt die Zeitrichtung vor. Die Richter sind in der Zeit zwischen Mose und Josua und dann der Zeit der Könige, also König David natürlich als der Musterkönig. Es ist die Startzeit von Gott, von Gottes Volk im versprochenen Land Kanaan. Wir sind also jetzt ungefähr so um das Jahr 1200, 1300 vor Christus, also mehr als 3000 Jahre von uns zurückgerechnet. Und wenn du das Buch Richter liest oder dieses Wort Richter hörst, dann hast du natürlich wahrscheinlich sofort vor Augen Männer, Frauen in solchen schwarzen Talaren oder denkst an das Bundesverfassungsgericht dann mit diesem roten Talar. Und ich muss dich leider enttäuschen, die Richter im Buch Richter haben nichts mit deutschen Juristen zu tun. Es ist nur das Wort, was man dafür gebraucht, aber eigentlich wäre es sinnvoller, wenn wir statt Richter vielleicht Stammesanführer sagen würden. Denn das ist das, was die Richter im Alten Testament sind. Sie sitzen nicht da irgendwo in ihrer Robe und hauen dann mit dem Hammer auf irgendein Holzklötzchen und sagen dann im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil, sondern sie sind für einen Stamm oder einen Teil des Stammes Israel oder Israels Stämmen sind sie Anführer, die vor allen Dingen, und das wird relativ schnell offensichtlich sein, kriegerische Auseinandersetzungen gegen die Feinde Israels anführen. Und dabei auch nicht so besonders zimperlich sind, wie sie da miteinander umgehen. Also, die Richter sind keine Juristen in unserem Sinne, sondern eben Anführer, Verantwortungsträger für einen Teil des Volkes Israel. Das als Hintergrund und jetzt zur Bedienungsanleitung. Die habt ihr, falls ihr schon in dieses kleine Begleitheftchen reingeschaut habt, habt ihr die Punkte schon gesehen, die jetzt kommen, diese vier Punkte für die Bedienungsanleitung, die wichtig sind und die möchte ich gerne jetzt im Folgenden erläutern. Das eine ist, bitte nicht nachmachen. Finde den wahren Kampf, lies zwischen den Zeilen und behalte die Gnade Gottes im Blick. Was heißt das? Bitte nicht nachmachen. Wahrscheinlich war es, als ihr noch etwas jünger wart und im Kindergottesdienst gewesen seid, da habt ihr eine Grundregel ganz natürlich übernommen, die ist uns irgendwie so beim Bibellesen nahegelegt worden. Und das ist die ganz typische, ich nenne sie Kindergottesdienst-Geschichtenauslegung. Man hört diese schönen Geschichten und im Alten Testament geht das wunderbar. Ganz viele tolle Geschichten. Nehmen wir zum Beispiel mal die von David und dem Riesen Goliath. Und dann wird das in wunderbaren Farben geschildert, wie das alles war. David, der die Steine nimmt, der gegen den Riesen Goliath kämpft und den Riesen bezwingt. Und dann kommt am Ende, sei wie David und bekämpfe den Riesen in deinem Leben. Das klingt schön. Aber es ist keine gute Bibelauslegung. Das lässt uns am Ende ganz schön zurück, ganz schön herausgefordert zurück. Wie sollen wir das machen? Mit welcher Kraft? Warum überhaupt? Wer ist der Riese in meinem Leben? Oder jetzt auf die Richter angewendet, bekämpfe wie Simson den Löwen. Ja, wo soll ich den Löwen hernehmen? Ich habe hier keinen. Das funktioniert nicht, ich finde den auch nicht. Mit dieser Regel wirst du im Richterbuch an deine Grenzen kommen, weil wenn du das machen sollst, was die Richter tun, eben, wo kriege ich den Löwen her? Wo kriege ich wie Simson 400 Füchse her? Und so weiter, wie soll das gehen? Soll ich wirklich meine Tochter auf den Altar legen? Ist es das, was die Richter von mir wollen? Das wird nicht funktionieren, nicht im Richterbuch und nicht in der ganzen Bibel. Sei so wie, ist keine gute Bibelauslegung. Das funktioniert einfach nicht. Denn wir können uns zwar mit den Personen in der Bibel identifizieren, aber keine dieser Personen, außer einer in der Bibel, sind wirklich so, dass wir sagen müssen, wir sollen so sein wie sie. Nur eine Person ist so, dass wir so sein sollen. Und diese eine Person ist auch die einzige, die uns die Kraft dafür gibt, so zu sein wie sie, die wirklich lebensverändernd ist. Und das ist Jesus. Und nicht die Richter und nicht David und nicht Mose und nicht Josua und auch nicht Petrus und auch nicht Paulus und wer auch immer. Wenn wir die Bibel so auslegen würden, so sei, so wie, dann würde, glaube ich, unser Leben so einfach gestrickt sein, wie so mancher christliche Film. Ich weiß nicht, ob ihr generell gerne Filme schaut oder ob ihr auch schon mal so einen klassischen christlichen Film angeguckt habt. Die fallen meistens schon dadurch auf, dass sie schlecht synchronisiert sind, weil einfach die deutschen Verlage nicht so viel Geld hatten, um das dann ordentlich zu machen. Und man sieht, die sind nicht in Deutsch aufgenommen worden. Und dann ist dieser Film, das ist einfach so platt gestaltet. Da kommt der Christ. Er ist meistens gut aussehend, auch meistens in hellen Klamotten unterwegs. Und wenn er aus dem Haus tritt, dann scheint die Sonne. Dann ist alles gut. Sein Leben läuft die ganze Zeit in besten Farben, bis auf das eine Mal, wo er mal gesündigt hat, dann betet er, dann geht das auch wieder. Und auf der anderen Seite geht die Tür auf und die Wolken ziehen vor den Himmel. Das ist der Nachbar, der ist kein Christ. Der hat sich dunkel an, daran erkennt man ihn. Und da läuft auch irgendwie alles schief. Sein Leben ist total verfuscht, er verliert die Arbeitsstelle. In der Ehe läuft es gerade alles andere als rund. Und dann, völlig zufällig, treffen sich diese beiden Nachbarn, die sich noch nie vorher gesehen haben, obwohl sie gegenüber wohnen. Und dann sagt der Christ, während die Sonne wieder aufgeht, zu seinem Nachbarn, hast du schon mal gebetet? Und der Nicht-Christ sagt, nee, habe ich noch nie gemacht. Und dann beten sie, er bekehrt sich und die Sonne scheint und alles ist gut. So platt ist das Leben nur in christlichen Filmen und beim Traumschiff. Das wahre Leben ist viel komplizierter, da sind ganz andere Herausforderungen. Die Helden im Richterbuch, sie sind keine wirklichen Vorbilder. Sie sind, deswegen ja auch der Titel, zweifelhafte Helden. Sie sind echte Versager. Und es bringt uns nicht weiter, wenn wir sie imitieren. Sie sind keine Vorbilder, sondern Menschen, die vor allen Dingen uns eins zeigen. Sie zeigen, wie sich eine Gesellschaft entwickelt, wenn sie nicht nach Gott fragt. Nicht nachmachen ist aber auch deswegen eine wichtige Regel, weil das Volk Israel ja damals anders ist als wir als Christen heute. Ich gehe nachher noch mal etwas genauer darauf ein. Es ist auch eine andere Zeit, es ist ein anderer Kontext, es ist eine ganz andere Kultur. Und das müssen wir uns, glaube ich, auch klar kriegen. Wir sind ja zutiefst von unserer Kultur geprägt. Und unsere Kultur lebt vom Individualismus. Das ist unsere Kultur durch und durch. Mal als ganz einfaches Beispiel, wenn ihr euch überlegt und euch vorstellen müsstet und sagt, wer gehört zu meiner Familie? Da würdet ihr wahrscheinlich sagen, Ehepartner, die Kinder, vielleicht noch eure Eltern, eventuell noch ein bisschen weiter gefasst. Jetzt gibt es aber Kulturen, die leben das ganz anders. Ich musste daran denken, als wir vor ein paar Jahren meine Schwester in Afrika besucht haben, in Simbabwe, gab es dann typisch da Familienfeierlichkeiten, denn jetzt sind ja neue Leute aus der Familie aus Europa gekommen und die müssen ja besonders begrüßt werden. Und da taucht plötzlich einer auf, der dann auch noch am Grill stand, der irgendwie auch zur Familie gehört, also ein echtes Grill-Gesamtkunstwerk. Der Typ ist da am Grillen aufgegangen, der war der, der am längsten bei dieser Feier war. Und am Ende sagt meine Schwester, ich habe ihn noch nie gesehen. Der gehört aber irgendwie zur Familie ihres Lebensgefährten. Ist irgendwie ein Bruder, Cousin, keiner weiß so richtig, wer er ist, aber er gehört zur Familie. Und bevor er sich verabschiedet hat, sagten seine Frau und er zu uns, wenn ihr nochmal nach Simbabwe kommt und deine Schwester ist nicht da und ihr geht in irgendein Hotel, ihr schlaft besser mit offenen Augen, denn wir holen euch, ihr habt die Familie beleidigt, wenn ihr nicht zu uns kommt. So ist das mit Familie. Familie in anderen Kulturen heißt, auch der Schwippschwager 9. Grades ist genauso wichtig wie Vater, Mutter und Kind. Und so ist es auch in der Kultur bei den Richtern. Da ist das ganze Verständnis der Stämme, der Familien so wichtig. Wenn man irgendwo Schande bereitet, heißt das, es trifft auch die ganze Familie. Es trifft den ganzen Stamm. Und so kommt es dann am Ende dazu, dass da Bürgerkrieg ausbricht, weil ein Stamm irgendwie die anderen ja sogar beleidigt. Also die Kultur ist viel, viel wichtiger zu verstehen, dieses Stammesdenken, das Familiendenken, viel größer als bei uns. Wenn du also den Text liest und dir überlegst, wie soll ich so sein wie XY, dann wirst du Schiffbruch erleiden beim Richterbuch. Ja, aber warum soll ich mich denn dann mit dem Richterbuch beschäftigen, wenn ich doch gerade das nicht machen soll? Was soll mir denn dabei helfen? Und das ist die zweite Regel, finde den wahren Kampf. Ja, auch wenn der Kontext, auch wenn die Kultur, auch wenn die Zeit ganz anders ist, haben die Menschen vor 3000 Jahren mit uns ja ganz viel gemeinsam. Sie sind gar nicht so viel anders als wir. Die Richter kämpfen ja nicht nur den äußeren Kampf gegen die Philister und keine Ahnung wen sonst noch was, sondern sie haben ja auch ihre ganz persönlichen inneren Kämpfe, die Spannungen, die sich in ihrem Leben auslösen, davon, dass sie aus dem Volk Gottes kommen und in einer Kultur leben, die nicht nach Gott fragt. Sie haben die Spannungen, die daraus resultieren, dass sie für Gott leben sollen als Menschen aus dem Volk Israel, aber ihren ganz eigenen Charakter haben, ihre ganz eigenen Schwächen, ihre ganz eigenen Leidenschaften. All das prägt sie und lässt sie einen inneren Kampf ausfechten. Und man merkt das ja manchmal auch in unserer Kultur oder auch bei uns in Gemeinden, da sind junge Leute, die in der Gemeinde groß geworden sind und die haben das ganze Gemeindeprogramm durchlaufen. Man denkt, die sind auf dem richtigen Weg. Und dann ziehen die aus dem behüteten Wald Solms weg und kommen dann in die große, böse Stadt. Und plötzlich ist da so wenig von dem, was sie vorher mal mitbekommen haben. Ganz andere Einflüsse gehen da plötzlich auf sie ein. Sie fragen gar nicht mehr unbedingt nach dem, was ist denn eigentlich Gemeinde? Der Gottesdienstbesuch lässt nach. Feiern wird vielleicht wichtiger, keine Ahnung. Die Einflüsse der neuen Umgebung prägen viel stärker als das behütete Zuhause. Und wir sind damit gar nicht so viel anders als die Zeit der Richter damals. Unsere Gemeindekultur, unsere christliche Kultur ist anders als das, was in der Gesellschaft gelebt wird. Und wir müssen auch an jedem Tag entscheiden, wie leben wir in dieser Kultur, in der wir sind, wo wir uns so fremd vorkommen. Und es sind Themen, die wir vielleicht auch ganz gut kennen. Themen unserer eigenen Versuchlichkeit, unser Charakter, der Umgang miteinander. Wie leben wir für Gott? Wie leben wir zu seiner Ehre? Wie machen wir das auf der Arbeit, im Freundeskreis und so weiter? Und ich glaube, dass wir hier lernen müssen, in so einem vielfältigen Umfeld uns da zu bewegen. Für die Israeliten war das aus dem ganz einfachen Grund etwas herausfordernd, weil sie hatten es nämlich nicht geschafft, was sie schaffen sollten. Man kann das nicht ganz so gut erkennen, die Karte ist relativ klein, auf dem Hintergrundmaterial ist sie auch nochmal dargestellt. Das hier kann man erkennen, hier ist das Mittelmeer, dann ist hier der Bereich von Israel. Und das, was hier so einmarkiert ist, das sind die Bereiche zur Zeit der Richter, die hatten die israelitischen Stämme erobert. Sie sollten aber eigentlich ja das ganze Land erobern. Und auf der Karte sind noch so ein paar Städte, die unterstrichen sind. Das sind auch Städte, die nicht erobert worden sind. Das heißt, überall zwischen den Stämmen Israels waren noch die anderen Völker, die im Land Kanaan gelebt haben, mit ihrer Kultur, mit ihren Göttern. Und die haben die ganze Zeit da im Wettkampf, im Wettstreit mit den Israeliten gestanden. Und Israel hat immer mehr von den Völkern und vor allen Dingen von ihrer Religion übernommen. Wir haben vorhin in dem Text schon davon gehört, die vorherrschende Religion damals, die zwei wichtigsten Götter, waren diese beiden Herrschaften hier. Das eine, da in etwas rötlicher dargestellt, das ist Baal. Und daneben die Frau, das ist Astarte oder je nachdem, wie sie übersetzt wird. Und die beiden waren sehr wichtig für die Kultur damals, denn sie waren ganz eng mit der Landwirtschaft verknüpft. Die Völker im Land Kanaan sind davon ausgegangen, dass wenn diese beiden hier Geschlechtsverkehr hatten, dass dann das Land fruchtbar wird. Das heißt, wenn das gut läuft, dann kann man auch davon profitieren, dann kann man auch ordentliche Ernten einfahren. Die Israeliten waren ja auch Landwirte und haben das deswegen genutzt. Und sie haben das Ganze noch dadurch gesteigert, nicht nur die Israeliten, sondern vor allen Dingen ja auch erstmal die kanaanitischen Völker, dass sie gesagt haben, wir wollen daran noch mehr Anteil haben. Wenn der Bauer also gesagt hat, ich will morgen auf den Acker gehen und will säen, dann steigere ich meine Fruchtbarkeit beim Säen, wenn ich vorher nochmal in den Tempel gehe und mit einer Tempelprostituierten schlafe. Den Samen, den ich sozusagen dann da hineingelegt habe, der bringt die Fruchtbarkeit dann auf dem Acker. Und wenn das noch nicht gereicht hat, dann gab es noch einen absoluten Schlüssel, wo man gesagt hat, damit kriege ich die Götter absolut rum und damit werde ich beste Ergebnisse erzielen. Ich gebe mein Wertvollstes. Ich opfere meine Kinder. Und das war in der Kultur damals das Höchste, was man machen konnte. Ein Kinderopfer. Im Lauf der Geschichte, und ihr werdet das merken, wenn ihr das Richterbuch mitlest, merken wir, wie die Israeliten Stück für Stück immer mehr von dieser Kultur übernehmen. Immer mehr bereit sind, sich so zu verhalten, wie es die kanaanitischen Völker tun. Und das bringt Spannung zwischen dem Gott Israels und zwischen dem Umfeld. Wir haben das ja eben in dieser Zusammenfassung, die Petra uns gelesen hat, schon gehört. Die Israeliten vergessen, was war. Sie vergessen, was Gott getan hat. Das, was er ihnen geschenkt hat, das, wie er sie versorgt hat, das geht einfach weg. Sie wenden sich zu den Göttern, von denen sie erwarten, die werden uns versorgen. Die werden uns landwirtschaftlichen Erfolg geben. Der Bund mit Gott wird in den Wind geschlagen. Das, was Gott schon vorausgesagt hat, manche von euch haben vielleicht jetzt auch 5. Mose gelesen, in der Bibellese, da warnt ja Mose im Auftrag Gottes das Volk immer und immer wieder, wenn ihr in dieses Land kommt, was ich euch geben werde, dann vergesst nicht, wer ich bin. Dann vergesst nicht, dass ich euch versorge. Dann glaubt nicht, dass dieser Reichtum, der im Land Kanaan ist, dass das selbstverständlich ist, sondern ich bin immer noch der, der euch das gibt. Ich bin der Gott, der euch versorgt. Und die Israeliten tun genau das, wovor Mose sie gewarnt hat. Und die Situation im Richterbuch, so wie wir sie eben auch gehört haben in der Lesung, sie lässt sich sehr gut grafisch in so einer Art Spirale darstellen. Es ist nämlich eigentlich immer der gleiche Ablauf, der passiert. Israel lebt mit Gott. Dann denkt sich Israel, es wäre schön, noch ein bisschen mehr zu haben. Also fangen wir an, die heidnischen Götter anzubeten. Gott straft die Israeliten dafür, schickt irgendeins der kanaanitischen Stämme, meistens sind es die Philister, manchmal aber auch andere, die als Räuber in das Land kommen, die das Land verwüsten, die ihre Ernten plündern und so weiter. Die Israeliten sagen, wir haben ein Problem, da war doch was, da ist doch ein Gott, der uns helfen könnte, also wir beten um seine Hilfe. Gott schickt einen Richter, Israel wird befreit, Israel lebt wieder mit Gott, und Israel betet wieder andere Götter an und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und es ist nicht nur so ein Kreislauf auf einer Ebene, sondern je länger das Buch geht, ist es eigentlich eine Abwärtsspirale. Es wird immer schlimmer bis zum Schluss. Und das wird ausgelöst durch die Kämpfe im Volk, aber auch innerhalb von den Personen. Also wenn du das Buch liest, dann stell dir die Frage, was ist der innere Kampf, der dahinter steht, dass sich die Person, von der ich gelesen habe, sich gerade so verhält? Welche Spannungen im Leben, welche Spannungen zur Kultur kann ich da entdecken? Aber das ist manchmal gar nicht so einfach, das sofort zu finden. Deswegen braucht es die dritte Regel, lies zwischen den Zeilen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal auf den Hintergrund verwiesen, deswegen auch extra diese Einleitungspredigt. Und du sagst aber vielleicht, ich kenne gar nicht so viel aus der Bibel. Das ist ja für dich vielleicht ganz einfach als jemand, der das studiert hat. Wo soll ich denn da anfangen, was zu lesen? Der Hintergrund für das Richterbuch ist das Buch 5. Mose. Das ist eigentlich, gibt ganz viele Antworten darauf, deswegen ist auch ein Kapitel aus 5. Mose in dem Leseplan mit drin. Hier wiederholt, ich habe es eben schon gesagt, ja Mose, die Gebote für Israel und gibt das alles nochmal mit und sagt eben, achtet darauf, wenn ihr in das Land Kanaan hineinzieht. Und dann kommt das Buch Josua, wo das Volk ja ins Land Kanaan kommt, wo sie Stück für Stück das Land erobern und auch merken, wir müssen uns auf Gott verlassen, sonst wird das schwierig. Und dann ganz am Ende des Buches steht Josua vor dem Volk und sagt, ich lege euch das jetzt vor, ihr könnt wählen, wie ihr hier leben wollt. Und sagt dann diese Worte, vielleicht haben manche von euch das auch zu Hause irgendwo im Flur hängen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das Volk sagt, das wollen wir auch. Wir wollen das auch. Es bleibt aber bei dieser Absichtsbekundung. Denn die, die sich erinnern, wie Josua, wie Kaleb, die sterben. Und dann geht diese Abwärtsspirale los. Die Israeliten, sie sollten eine Nation für Gott sein, seinen Segen widerspiegeln. Und das wird schwierig. Sie dürfen wählen, so wie es Mose ihnen sagt, wie ihr euch verhaltet, ihr wählt Segen oder Fluch von Gott. Und sie erleben sowohl das eine als auch ganz viel das andere. An dieser Stelle wird es aber schon wieder etwas schwierig, denn Israel als Nation für Gott unterscheidet sich ja ganz deutlich von uns heute, die wir nicht Israel sind, sondern die wir Gemeinde sind. Die Gemeinde im Neuen Testament, die ist ja bewusst nicht national gefasst, sondern international oder wir könnten es auch multinational oder multikulturell nennen. Menschen aus allen Nationen. Natürlich sind bei uns in Deutschland in den Gemeinden in der Regel vor allen Dingen Deutsche da, aber wenn wir mal ganz ans Ende der Bibel schauen, dann heißt es ja, in dem neuen Jerusalem, da werden Menschen aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus allen Nationen zusammenkommen und sie werden vor Gottes Thron stehen und ihn anbeten. Und wenn wir weltweit Gemeinden anschauen, dann merken wir, ja, das sieht vielleicht etwas anders aus. So ein Gottesdienst in Afrika ist anders als bei uns, geringfügig anders, ein bisschen mehr Leben vielleicht oder so, aber der Kern ist ja das Gleiche. Es geht den Leuten darum, für Gott zu leben, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen, ihn zu anbeten, für ihn zu leben. Und das drücken die einen halt vielleicht ein bisschen wilder aus und wir vielleicht ein bisschen gesetzter. Aber das ist ja nicht wertend. Das ist ja Teil unserer Kultur, auch Teil unseres Charakters und so weiter. Aber eben dieser Kern ist multinational, multikulturell. Das Volk Israel war aber eben nur als ein Volk gedacht, eine Gemeinschaft, national fassbar, die sich auch extra abgrenzen sollte von den anderen Völkern. Sie sollte durch ihre Andersartigkeit ja ein Licht sein, ein Segen für alle um sie herum. Das ist der Auftrag, den Gott ja schon an Abraham gibt. Sie sollen sich abgrenzen, anders als wir Christen. Wir sollen uns ja eben nicht abgrenzen und uns verschließen vor den anderen. Nicht, dass wir Sachen übernehmen, aber dass wir zumindest offen sind, dazu den Kontakt mit anderen Menschen auszusuchen. Wenn wir das Richterbuch lesen, dann setzt der Autor natürlich dieses Wissen voraus und sagt, es ist so, dass da eine Grenze ist, dass da eigentlich keine Vermischung sein soll. Und er kommentiert dann natürlich auch an den Stellen, wo das schwierig ist, wo diese Vermischung eben doch stattfindet. Man muss also immer wieder den Blick zurückwerfen, aber nicht vergessen, wohin das denn dann eigentlich geht. Denn das ganze Buch mit jedem einzelnen Richter, der kommt, jede einzelne Retterfigur, die auftaucht, zeigt ja eigentlich in dieser Unperfektheit der Richter die Hoffnung, irgendwann muss doch noch ein wirklicher Retter kommen. Einer, der uns wirklich befreit. Und diese Hoffnung geht ja weit über das Richterbuch hinaus. Das ist die Hoffnung des ganzen Alten Testaments. Irgendwann muss der wirkliche Retter kommen, der wirkliche König, der wirkliche Messias. Und diese Hoffnung geht hin bis zu Jesus. Und wir merken, auch in diesem Abschnitt, den wir eben schon gehört haben, die fehlende Nähe zu Gott ist ja ein massives Problem. Und deswegen ist es so wichtig, diese Nähe zu Gott zu suchen. Eine Gesellschaft ohne Gott, sie verliert ihren moralischen Kompass. Und die Richter, dieses Buch zeigt uns das durch und durch. Und das läuft parallel mit all diesen Ereignissen im Buch immer wieder ab. Und auch wir dürfen nicht unterschätzen, wie viel Wert das für unser Leben hat, wenn wir Gottes Nähe suchen und wenn wir sie pflegen. Wenn wir täglich Zeit mit Gott verbringen, täglich Gott nahe kommen, das ist eine unglaublich wichtige Schlüsselgewohnheit. Und deswegen ist es ja meine Einladung auch an euch, damit einzusteigen und täglich etwas aus dem Richterbuch zu lesen. Man muss gar nicht an allen Bausteinen arbeiten, sondern nur an den zentralen. Und das Miteinander zu tun, ist ja nochmal so viel wertvoller. Ich bin ja seit einigen Monaten auch Teil einer großen Gemeinschaft dieser Gemeinde geworden, der Reha-Sportgemeinschaft. Gefühlt ist da ja fast jeder aus unserer Gemeinde schon irgendwie mit dabei und macht da mit. Und ich finde das super. Alleine fehlt mir die Motivation, Sport zu machen. Aber mit den netten Herrschaften, die sich da montags in Brandoberndorf treffen, geht das super, da miteinander Sport zu machen. Und was haben die sich um mich gekümmert, als ich es übertrieben habe und der Kreislauf nicht mehr mitmachen wollte? Was haben die sich um mich gesorgt? Was ist das für ein Gemeinschaftserlebnis, das zu haben? Und so ist das ja vielleicht auch beim Bibellesen. Ich weiß, viele von uns lesen ganz intensiv in der Bibel, sind da viel mit dabei, aber manchmal kennst du das ja vielleicht auch, dass du sagst, ah, es ist so zäh und mir fehlt so die Motivation, muss das denn jeden Tag sein? Und es ist doch schön, wenn wir jetzt miteinander sagen können, ja, wir machen das zusammen und wir wissen, auch andere lesen damit, auch andere sind mit dabei und ziehen das mit durch. Also von daher steigt da gerne mit hinein. Es gibt Studien, die belegen, dass eine Gewohnheit, die du 6 Wochen lang in deinem Leben durchziehst, dass du die zum Alltag gemacht hast. Wir haben 8 Wochen Richterpredigtreihe. Das heißt, das reicht, um eine neue Gewohnheit in deinen Alltag reinzukriegen. Also herzliche Einladung, da mit einzusteigen und mitzulesen und dann auch miteinander noch das Letzte zu schaffen. Behalte Gottes Gnade im Blick. Vielleicht bist du entmutigt, dass du jetzt sagst, Jochen, du hast das Richterbuch in so dunklen Farben geschildert, ich habe keine Lust, da mitzulesen. Ich sehe so viel Negatives in meinem Leben. Ich brauche das nicht auch noch in der Bibel. Hättest du nicht was Ermutigenderes lesen können, was Ermutigenderes vorschlagen können? 8 Wochen Psalm 23 und der verlorene Sohn. Wäre das nicht schön, das zu haben? Ja, das wäre sicherlich auch schön. Und da habe ich auch gar nichts gegen. Ich mag den Psalm 23 und ich mag das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber es ist trotzdem auch wichtig, auch das Dunkle zu sehen, um darin das Entscheidende kennenzulernen, nämlich, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Gott ist vollkommen anders als wir. Und das wird im Buch Richter auch deutlich. Die Helden zeigen dauerhaft eigentlich das Gegenteil von Gott. Sie sind egoistisch, sie kämpfen für ihre eigene Ehre, sie ziehen ihr Ding durch. Und am Ende des Buchs wird das mehrmals wie so ein Refrain wiederholt, dass es immer wieder heißt, an jeder tat, was recht war in seinen Augen. Jeder denkt nur noch an sich. Gar nicht so viel anders als heute, oder? Ist doch auch irgendwie wie bei uns. Und das ist die Ausformulierung von Egoismus, das ist die Ausformulierung von dem, was unser Herz ganz tief krank macht. Was uns von Gott entfremdet und was uns auch von anderen Menschen entfremdet. Aber Gott ist ganz anders. Er ist kein Egoist. Sein höchstes Ziel ist es, die Beziehung auch mit uns Menschen zu haben, dass er uns retten will, dass da, wo wir weggelaufen sind, er uns wiederfinden kann, dass er uns zurückholen kann und dass wir erkennen, er ist Gott, wir sind das Geschöpf. Das läuft ja auch dann gerne schon mal durcheinander durch den Egoismus. Und so kommt es, dass Gott im Buch Richter auf der einen Seite, wie wir es eben schon gehört haben, sich gegen sein Volk stellt, weil die von ihm weggelaufen sind, weil sie so kanaanitisch geworden sind, aber und sich davon abgrenzt, was sündig ist, weil das nicht zu seinem Charakter passt, weil er damit nicht zusammenleben kann. Seine Heiligkeit, seine Einzigartigkeit, seine Perfektheit passt nicht zu dem Verhalten, was die Israeliten an den Tag legen. Aber trotzdem lässt er ja seine Leute auch nicht alleine. Er hört das Rufen, er hört die Gebete, er schickt immer wieder einen Richter, einen Retter, einen Stammesanführer, der das Volk befreien kann. Und das Volk wird wieder auf den richtigen Weg gelenkt. Gott lässt sein Volk nicht im Stich, so wie er auch uns nicht im Stich lässt, auch dann, wenn wir von ihm weggelaufen sind. Auch wenn das Böse im Leben so viel größer wird, seine Liebe ist immer noch so viel größer. Der amerikanische Theologe Timothy Keller hat dieses Geheimnis des Evangeliums einmal so wunderbar zusammengefasst, und vielleicht kennt ihr diesen Satz schon, ich habe ihn häufiger schon mal zitiert, dieses Geheimnis des Evangeliums: In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können, aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Meine Schuld ist größer, als ich mir vorstelle. Und wenn ich ehrlich ins Leben schaue, dann erschrecke ich darüber, was da alles ist. Aber was für ein Geschenk ist es, dass Gott uns immer noch annimmt, dass seine Liebe immer noch so viel größer ist. Und ganz egal, wie viele Gefäße mit Bösem ich in meinem Keller finde, Gottes Liebe kann das immer noch füllen. Es ist immer noch viel größer. Wir haben ein großes Problem, aber Gott gibt uns ein noch größeres Geschenk. Gott liebt dich noch viel mehr, als du jemals gehofft hättest. Gott schenkt dir nicht nur irgendwelche Richter, die crazy Typen sind, sondern er schenkt sein Bestes. Er selbst kommt, um dich zu retten. Er geht für dich ins Gericht, er geht für dich ans Kreuz und er trägt die Strafe. Auch wenn die Richter keine Vorbilder sind, auch wenn wir sie nicht nachmachen sollen, nachmachen können vielleicht, aber das wird uns nicht unbedingt weiterbringen. Sie zeigen uns, wir Menschen werden uns nicht selber retten. Auch die tollsten Helden unserer Zeit, sie werden uns nicht retten. Wir brauchen einen Retter, der größer ist als das. Und auch egal, wie krumm dein Leben läuft, ganz egal, welche Kämpfe du kämpfst, Gott kann dich auch damit noch gebrauchen und mit in seinen Plan hineinnehmen, in dein Leben eingreifen. Und deswegen lade ich dich ein, lass dich auf dieses etwas abgefahrene Buch in der Bibel ein und erlebe, wie Gott auch in deinem Leben handelt. Auch wenn du kein Richter oder Richterin bist, was vielleicht auch ganz gut ist, weil wer weiß, wozu das führen würde, ob du dann demnächst noch da wärst oder ob wir dich dann in Butzbach oder sonst wo besuchen müssten. Es ist vielleicht ganz gut, dass wir nicht so sind wie die Richter. Nicht ganz so sind wie die Richter, vielleicht an manchen Punkten doch auch so wie die Richter. Also steig mit ein, erlebe Gott, erlebe dieses Buch, aber vor allen Dingen, bitte lies die Anleitung sorgfältig und vergiss nicht, bitte nicht nachmachen, finde den wahren Kampf, lies zwischen den Zeilen und vor allen Dingen behalte Gottes Gnade im Blick. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir staunen immer wieder darüber, wie vielfältig dein Wort ist, wo wir an so vielen Stellen es aufschlagen und dann sagen können, da spricht Gott gerade direkt zu mir. Das sind Worte, die brauche ich jetzt. Das sind die Ermutigungen, die ich brauche. Das sind so Seelenstreichler-Momente, die ich haben kann. Und dann gibt es das Buch Richter. Und wir stehen davor und wir kommen nicht auf die Idee, Verse aus diesem Buch uns irgendwo an die Wand zu nageln und uns daran festzuhalten. Wir sehen da so wenig Ermutigung. Wir sehen so viel Finsternis. Und doch ist das auch ein Buch, aus dem wir was von dir lernen können. Wie du auf diese Welt schaust, wie du dich zu Menschen stellst, wie du auch Menschen gebrauchst, die nicht perfekt sind, die zweifelhafte Helden sind. Und das zeigt uns am Ende auch du kannst uns gebrauchen. Du kämpfst für Gerechtigkeit. Du kämpfst gegen das Böse in dieser Welt. Und auch da, wo wir darunter leiden, wo wir daran verzweifeln, dürfen wir wissen, du lässt uns da nicht alleine. Du stehst auch da an unserer Seite. Auch dann, wenn wir untreu sind, bist du trotzdem noch treu. Wir erleben die Konsequenzen von den Fehlern, die wir tun, die falschen Entscheidungen, die wir treffen, wo wir falsch abgebogen sind im Leben. Und trotzdem dürfen wir neu anfangen. Und du zeigst uns das auch in diesem Buch. Hilf uns, dass wir, wenn wir da jetzt einsteigen, auch miteinander, dass wir tiefer verstehen, was du uns sagen willst, dass auch die Beziehung zu dir von jedem von uns nochmal dann neu vertieft und gestärkt wird, dass wir uns da gegenseitig auch weiterhelfen können und ja, dass wir erkennen, wie du in der Geschichte gehandelt hast und dass wir das auch sehen, das tust du auch heute noch so, auch wenn es eine andere Kultur war, eine andere Situation, du bist derselbe Gott. Deine Treue, sie bleibt. Und daraus leben wir an jedem Tag. gestern, heute und auch morgen. Hab Dank, dass wir uns darauf verlassen können und dass deine Gnade größer ist als alles Dunkel, was wir sehen. Amen.